Ja, herzlichen Dank für die Einladung auch, dass ich bei euch hier sein darf. Ich habe heute Morgen jemand gesagt, manche laden mich nicht mehr ein, weil ich bin so grad raus mittlerweile. Ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal mir geht die Zeit aus und dann haue ich manchmal so Sprüche raus. Und ich möchte heute Morgen anbieten, wenn jemand das Gefühl hat, er muss noch anschließend Klärungsbedarf, dann kommt er nachher auf mich zu. Dann können wir da nochmal drüber reden. Okay. Ja, ich war vor einiger Zeit einfach beeindruckt, als ich über euch nachgedacht habe, über das Thema Frieden zu reden. Und dann hatte der Frank mir gesagt, du, wir haben jetzt gerade die Namen Gottes. Und dann ist ja das interessant gewesen, dass tatsächlich auch hier, es gibt einen Jahwe Shalom. Ja. Und Gott ist mein Friede. Jetzt muss ich hier kurz was vorausschicken, weil ihr müsst auch ein bisschen wissen, wer hier vor euch steht. Meine Schwester zum Beispiel lebt aktuell gerade in den palästinensischen Gebieten. Ich selber habe dort unten ein Jahr lang gelebt. Mein Neffe lebt dort und meine Nichte wollte auch nach Jericho gehen. Und dann merkt man, ja, das Thema Frieden ist gar nicht so einfach. Und wenn du das in der eigenen Familie dann hast, ist das natürlich, man kann ja jetzt heute Morgen nette Lieder singen und sagen, ja, Friede und so. Und auch der Luther hat es komischerweise auch übersetzt, selig sind die Friedfertigen, da sind wir ja schon durch, oder? Aber es wurde jetzt in den vergangenen Jahren korrigiert, selig sind die Friedensstifter. Also wann warst du letztes Mal Anstifter? Und dann sehen wir, hey, da ist noch richtig was zu tun. Ich muss auch dazu sagen, ich komme ja aus der Charismatik, wo der Heilige Geist so alles macht. Ja, das ist ja so nett und Heiliger Geist, jetzt guck du nach meiner Familie und nach meiner Frau und nach den Kindern und so. Und ich musste lernen, 1. Korinther Kapitel 12, ja, aber dann sagt der Paulus in 1. Korinther Kapitel 13, ich zeige euch aber einen besseren Weg und dann spricht er über Liebe und die Arbeit der Liebe. Und wo wir feststellen, hey, hallo, ja, wir haben einen lebendigen Gott, der vieles tut und auch manchmal unseren Mangel ausfüllt, aber es bleibt auch noch ein bisschen was für uns zu tun. Und genau das ist mir sehr wichtig, dass wir das heute Morgen auch verstehen, wenn nämlich der Paulus sagt im 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 5, da gibt es viele, die wahren den Schein eines gottseligen Lebens, aber seine Kraft und die Kraft der Veränderung verleugnen sie, dann stellen wir fest, auch, und das sage ich jetzt als Dozent für Kirchengeschichte, innerhalb der Kirchengeschichte wurde immer wieder Religion nicht für Frieden vereinnahmt, sondern für Rechtfertigungssysteme und Rechthaberei. Und das, dass man den Rechtglauben nützt und auch die Bibel kann man neben dem anderen auf den Kopf zu schlagen. Entschuldigung, ich sage es einfach, wie ich es denke, wo ich dann auch feststelle, ja, wir leben aktuell und ich bin mir sehr wohl auch bewusst, dass wir aktuell in einer Zeit leben, wo nächste Woche gewählt wird. Und es könnte sein, dass auch meine Predigt missverstanden wird im Sinne von politisches Statement. Nein, das ist es nicht. Sondern ich glaube, wir brauchen ein Bewusstsein dafür, dass echte Spiritualität nicht eine Kultur ist, die uns das Überleben auch sichert als einzelne Menschen, als Gemeinde, aber auch als ganze Gesellschaft. Und die Bibel hat sich immer so verstanden, dass Gott Herr der ganzen Schöpfung ist. Und das meine ich auch ganz bewusst so. Wir leben in einer Welt und ihr merkt, ich brauche ein bisschen Vorspann, dass wir diese Predigt heute Morgen auch nicht ganz missverstehen, wo beim Hinauslaufen vom Herrn Putin der Herr Obama gesagt hat, mit euch ist ja als Weltmacht nicht mehr zu rechnen. Und wir lernen das ja, dass Worte schaffen Realitäten, oder? Spätestens vor dem Traualtar wissen wir auch das. Also Worte schaffen Realitäten und Worte können auch, und es sagt auch die Bibel hat viel Weisheit in sich, sagt auch sehr klar, Worte können einen ganzen Brand entzünden und wir können auch die ganze Welt entzünden mit ein paar Worten so im Beiläufen. Wir sind in einer Welt voller Unfrieden und ich bin jetzt im Moment in einer Firma unterwegs, wo wirklich auch es problematisch ist, dass Menschen überhaupt noch zusammenarbeiten, weil wir schalten alle sofort scharf. Also das ist, und das Dramatische für mich ist wirklich, dass ich genau das auch in Gemeinden erlebe, dass wir nur noch das Gaspedal manchmal finden und nicht mehr die Bremse. Und dann auf einmal ist es nicht mehr lustig, sondern wir haben dann unter Umständen auch da Und es ist doch, macht mich tief traurig. Also ich bin da manchmal ganz bekümmert und bin auch mit lieben Freunden immer wieder im Gespräch und sage, was haben wir eigentlich getan über viele Jahre, dass nicht das Thema Frieden und Segnen in uns so verankert ist, dass wir verstehen, Gott hat es in unser Herzen und er ist Ewigkeit in unseren Herzen drin. Also ich habe euch ein bisschen jetzt in mein Herz heute Morgen reingenommen, was mich beschäftigt. Und deswegen möchte ich eigentlich drei Bibeltexte über diesen Gottesdienst stellen. Erstens mal die Seligpreisung. Jesus hat ja die Seligpreisungen an den Anfang seines Dienstes gestellt, wo er dann im Prinzip auf das ganze Alte Testament Bezug nimmt und es komprimiert auf ein paar wenige Sätze. Wenn wir uns vorstellen, allein der Begriff Jerusalem, Shalom, Shalom. Jeden Tag sagst du den Leuten 15 Mal in Israel Frieden, Frieden. Ich wünsche dir Frieden. Ja. Und dann verstehen wir Frieden, weil wenn wir das jetzt mal rausziehen aus unserem Leben, dann ist es nämlich nicht mehr lustig, wenn wir nämlich keinen Frieden haben. Und dann muss man nochmal auch so verstehen, wenn die Menschen Gott einen Gott des Friedens nennen oder einen Gott des Arztes nennen oder einen Gott der Ewigkeit nennen oder einen Gott der Erlösung nennen, dann zeigt es eher etwas über die tiefe Sehnsucht, die in uns drin steckt und sagt, wir brauchen einen Gott, nämlich der mein Arzt ist oder der zum Beispiel mein Friede ist. Weil die tiefe, das menschliche tiefe Bedürfnis ist, was ist eine Gesellschaft ohne Frieden? Oder andersrum gesagt, werd mal mit einem Menschen alt, der nicht in sich Frieden hat. Das ist nicht lustig. Und wir werden alle mit uns selber älter, oder? Haben wir da schon mal drüber nachgedacht? Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich es darf, ich so Sachen hier sagen. Aber das ist ja eine wichtige, deswegen stellen wir fest, es ist ein elementares Bedürfnis, Frieden zu haben. Und im Alten Testament, Jesaja, heißt es zum Beispiel, uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn alles, was wir auch ausrichten, das hast du für uns getan. Wir sehen, wir können einen Teil tun, aber wir brauchen auch das gottgegebene Gelingen, das manchmal über unser menschliches Vermögen auch hinausgeht. Ich muss es nochmal sehr deutlich sagen, es ist nicht alles in meiner Hand. Ich kann versuchen, meinen Teil zu tun, aber es braucht manchmal auch die glückliche Hand Gottes. Ich nenne es jetzt mittlerweile so, ja. Und wir sehen natürlich auch in der neutestamentlichen Gemeinde, wo der Paulus zu den Leuten schreibt, als Familie, liebe Brüder und Schwestern, ja, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn und haltet Frieden. Und das sagt er in der Korinther-Gemeinde, ja. Und wenn er da nachlässt, da haben sie sich gegenseitig vor die Gerichte gezerrt, um sich gegenseitig eine zu geben, ja. Und deswegen, diese Arbeit haltet Frieden, ist an der Stelle eine richtig, ist richtig Geschäft, ja, weil Gas geben, ich habe das in meiner Beziehung festgestellt, ich habe das auch in meiner Gemeindearbeit festgestellt, ich erlebe es auch in meinem Tagesgeschäft, Gas geben ist immer leichter, wie auch mal sagen, Frieden zu halten oder Friedens zu stiften. Und ihr merkt, da ist ein ganz leiser, feiner Unterschied nochmal, weil Frieden zu stiften, ist richtig Geschäft. Ich sage immer den Leuten in den Firmen, gehen wir zur Arbeit oder haben wir schon was geschafft? Also Frieden zu schaffen, ist richtig Geschäft. Und deswegen bin ich mittlerweile wild entschlossen und verstehe mich auch als Berufener zu sagen, wenn wir nicht Frieden stiften, nicht fähig sind, Frieden zu stiften, werden wir alle leiden, auch finanziell und so weiter. Die ganzen Konflikte dieser Welt, wir zahlen alle. Wir zahlen alle wie verrückt jetzt gerade. Und wenn wir jetzt hineinschauen in die Bibel, gibt es zwei wichtige Begriffe. Der eine ist der Begriff Irene. Wir haben den auch in Deutsch sogar. Irene, ja. Das ist die Friedvolle, ja. Oder der Gottfried, ja. Und deswegen, wenn wir auch einander benennen, das wäre ja wie wenn dich umdrehst und sagst, hey, du bist mein friedvoller Dinger da, ja. Das wäre ja, es gibt ja so friedvolle Menschen, es gibt natürlich das Göden, der Zornige, ja. Und dieses Verständnis, wir brauchen einen personifizierten Frieden, steckt tatsächlich im Neuen Testament drin. Jetzt, wenn wir Yahweh Shalom sagen, jetzt wird es nochmal interessanter, weil Shalom ist nicht nur Abwesenheit von Krieg, sondern Shalom bedeutet zutiefst, ich bin im Einklang mit mir selber, Ich bin im Einklang mit meinem Nachbarn. Guck mal deinen Nachbarn heute Morgen an. Hast schon guten Morgen gesagt, ja. Ich bin im Einklang mit meinem Übernächsten. Ja, das ist ja die spannende Frage, wer ist überhaupt mein Nächster? Und wir sind in Einklang miteinander. Das heißt, Frieden, Shalom im Alten Testament ist zutiefst ein moderner Begriff, holistisches Verständnis, nämlich ganzheitlich. Es gehört alles zusammen und wir können nicht voneinander uns abtrennen. Wir müssen hier deutlich nochmals sagen, der Mensch, der natürliche Mensch spaltet ab, das nennt man in der Psychologie Dissoziation. Was habe ich mit dem anderen zu schaffen? Was habe ich mit Frauen zu schaffen? Was habe ich mit den, ja, wir fremdeln alle, oder? Was haben wir mit den Ausländern zu schaffen? Was haben wir mit den anderen zu schaffen? Bei uns, da gab es früher schon Schläge, wenn einer nach Steunerberg gegangen ist und da nach einem Mädel geguckt hat, ja? Was haben wir mit mir Miedelsbecher, was haben wir mit den Steunenberger zum Tag? Also wir fremdeln alle und manche ein Leben lang. Und dieses Verständnis, wir gehören zusammen, ist zutiefst bedrohlich, nämlich für unseren Egoismus. Das heißt, zutiefst ist natürlich dieses Verständnis, wir gehören zusammen und früher oder später wird es auch sichtbar werden, dass wir zusammen gehören. Dieses Verständnis bedeutet, wir brauchen tatsächlich auch da was. Und deswegen, Shalom im Alten Testament ist ein ganz starker Begriff, der auch sagt, wir sind unversehrt, wir sind vollständig. Deswegen, wenn der Jude sagt, du bist ein Mensch, dann heißt es, du bist auch ein Mensch, der gesellschaftlich Verantwortung für sich und seine Familie und die ganze Gesellschaft über den Mensch. Ein Mensch im Judentum ist ein vollständiger Mensch. Und das heißt, wir haben deswegen auch die Herausforderung, wenn das in der Bibel heißt, du bist mein Friede und wir wollen Shalom, dann ist es nicht nur, ich fange jetzt keinen Krach mit dir an, sondern heißt es, ich wünsche dir deine Unversehrtheit, ich will, dass es dir richtig gut geht. So verstehe ich übrigens auch Ehe. Wir zwei sind das größere Ganze. Was hast du getan, dass deine Frau sich zu dem entwickeln konnte, was in ihr drin ist? Oder umgekehrt? Und dieses Verständnis von Frieden stiften, oder man kann auch eine Ehe so leben, dass es ein kompletter Egoismus wird, oder nicht? Geht auch. Weil wenn jeder nur nach sich guckt und dahinter reicht es bei mir durch, dann ist es halt auch nicht mehr lustig. Und genau dieses Verständnis von Shalom ist diese Harmonie von Beziehungen und aktiv hergestellte Versöhnung, wo etwas zerbrochen ist. Das heißt, und jetzt wird's halt interessant, diese Zerbrochenheit, diese Spaltung haben wir bereits schon in der Schöpfungsgeschichte durch, dass es abgespalten, ihr seid getrennt von Gott, ihr seid getrennt voneinander, ihr seid getrennt von, ja. Und dieses, wenn wir das nicht verstehen, und deswegen ist es mir auch so wichtig, das ist echter Spiritualität, wo wir auch merken, hey, wir gehören zusammen, ja. Und das ist ja das, was auch Jesus dann gemacht hat. Er hat gesagt, hey, ihr Kinder, ihr gehört dazu. Und hey, ihr Frauen, ihr gehört dazu. Und ihr Fremden, ihr gehört dazu. Sonst können wir sowas nicht verstehen. Geht hinaus an die Gassen und die Zäune und die Hecken und holt sie rein. Also das heißt, dieses Inklusion ist zutiefst ein biblischer Gedanke. Zu sagen, du gehörst dazu. Und das heißt auch diese Gerechtigkeit und soziale Ordnung, und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir verstehen, wenn in der Bibel, und die hat ja so einen Libido, also die Bibel spricht tatsächlich von einer erotischen Sprache, wenn es zum Beispiel heißt Gerechtigkeit und Frieden. Was machen die? Die knutschen miteinander, ja. Was für ein unglaublich schöner Gedanke. Gerechtigkeit und Frieden küssen sich einander. Und es zeigt diese untrennbare Verbindung auch zwischen Frieden und Gerechtigkeit. Das heißt, wenn wir Ungerechtigkeit streuen, und wir leben heute in einem Oligarchensystem, inklusive auch China und was weiß ich wo alles. Das ist eine politische Aussage, ja, ich weiß das. Aber unser Nachbar, der Rainer, der ist Pilot. Und er hat früher bei Bosch hat er die Chefs durch die Gegend geflogen. Jetzt ist er nach China gegangen, weil er da viel mehr verdient. Und er fliegt nur die Söhne von den sogenannten roten Baronen, von den Funktionären durch die Gegend. Ja, ist doch cool, oder? Oder auch nicht. Und wir leben in einer Zeit, wo tatsächlich die Reichsten der Welt noch das Geld nehmen von Menschen, die weniger als 1 Euro am Tag haben, um zu überleben. Und das ist schon, deswegen müssen wir verstehen, und ich war auch in Südafrika in einer Gemeinde, und dann war allein der Turm der Toilette war 10 Meter hoch und 6 Meter im Durchmesser, also nur die Toilette, unvorstellbar. 1000 Quadratmeter Wohnfläche. Und dann gehst du raus und draußen sind Selbstschussanlagen. Und dann verstehen wir die Bibel. Und deswegen können wir auch manche Dinge der Texte der Bibel nicht verstehen. Da ist die Schere unendlich weit offen gestanden. Und gleichzeitig wurde aber auch sichtbar, dass so kann das Überleben auch einer Gesellschaft nicht funktionieren. Und ich deswegen, wenn wir das hören, dass zum Beispiel Nahum, ich weiß nicht, ob von euch jemand überhaupt mal Nahum gelesen hat im Alten Testament, Nahum spricht nach Ninive hinein und sagt dann, für Gott ist das Unglück über Ninive hereingebrochen, weil es eine Blutstadt voll Lüge, Gewalttat und Raub war. Es muss ernten, was es gesät hat, indem es das gleiche Los erfährt, das ein halbes Jahrhundert zuvor Noamon, also nämlich Theben, durchmachen ließ. Und wer wird diese Stadt noch bedauern? Wir haben tatsächlich in der Bibel den Gedanken des Gerichts. Und Gericht ist die Durchreichung von den Konsequenzen von Fehlverhalten. Und das heißt, wenn ich mich fehlerhaft verhalte, auch in meinem privaten Leben, dann hat es Konsequenzen. Und dann denken wir manchmal, oh, lieber Gott, lass das Unglück an mir vorübergehen. Nein, Gericht ist manchmal die Gnade Gottes, dass er sagt, du darfst die Konsequenzen deines Fehlverhaltens auch mal spüren. Wenn du viel Geld ausgibst und zockst, dann hast du halt Konsequenzen. Oder ich habe mit Drogenabhängigen gearbeitet, die haben ein Leben lang Hepatitis C. Konsequenzen eines Fehlverhaltens. Oder ich habe einen lieben Freund begleitet, der ist fremdgegangen. Ich habe gesagt, mein lieber Bruder, das wird dich ein Leben lang begleiten. Punkt. Und versteht ihr, ich weiß, das mögen wir nicht hören. Weil wir denken, Gott macht alles wett. Ja, er vergibt uns unsere Schuld. Aber es gibt auch sowas wie Wiedergutmachung und Aussöhnung und auch die Konsequenzen von Fehlverhalten. Ja. Und das, ich weiß, das ist genau das, warum das wir in der Bibel auch lesen, dass manche Propheten wollten nicht mehr gehört werden, weil die Menschen wollten eher hören, im Sinne von, gib mir Recht in meinem Fehlverhalten. Und deswegen habe ich heute Morgen schon gesagt, Leute, ja, das ist manchmal nicht so einfach, eine biblische Wahrheit als die Wahrheit aufzustellen. Kommende Woche bin ich in einer Gemeinde und ich habe denen sehr klar gesagt am Anfang, wisst ihr, ich halte viel davon, dass wir die Wahrheit reden, ein jeder mit seinem Nächsten, auf dass wir gesund werden. Und die Wahrheit auszusprechen, braucht manchmal mehr Mut, wie dem anderen zu sagen, was er gerade hören will. Puh, ja. Haben wir noch sowas wie Popo in der Hose in Deutschland? Ich weiß nicht. Hat Jesus Popo in der Hose gehabt? Ich weiß nicht, darf ich sowas sagen hier in einem Gottesdienst? Weil wenn Jesus, ich denke an einen Ingenieur, der jetzt da in der Ukraine unterwegs war, Vater von 3 Kindern, und haben sie ihn gefragt, sagen Sie mal, haben Sie keine Angst? Dann sagt er, natürlich habe ich Angst, wenn ich jetzt in den Krieg muss. Aber ich habe Wichtigeres zu tun. Natürlich haben wir Angst. Natürlich haben wir Angst. Natürlich habe ich Angst, wenn ich einem meiner Kunden gegenübertrete als Führungskraft und sage, wissen Sie eigentlich, dass Ihre Leute Angst vor Ihnen haben? Wollen Sie das? Ja. Und ihr versteht, das ist halt die Frage. Führen wir das Leben eines gottseligen Lebens oder ist es eine innewohnende Kraft, wo wir auch verstehen, Gott möchte mich umgestalten und zu dem Menschen machen, den er vorgehabt hat, mit Zivilcourage und Mündigkeit, wo wir wirklich verantwortlich sind. Wir müssen verstehen, dass indem, dass wir uns als Opfer fühlen, und wenn das Neue Testament sagt, ein für alle Mal ist Christus das Opfer gewesen, dann müssen wir auch verstehen, dass dann das Sündenbockdenken aufhört. Wisst ihr, wenn du dich als Opfer fühlst, da hast du das Recht, alles zu tun, oder? Wenn du dich als Opfer fühlst, da hast du das Recht, die Familien an der Grenze auseinanderzubringen und die Kinder separat von den Eltern nach Hause zu schicken. Wenn du dich als Opfer fühlst. Wenn du dich als Opfer fühlst, kannst du deinem Banker sagen und sie kriegen kein Geld mehr von mir. Versteht ihr? Und wenn aber Christus sagt, ich bin für alle, ein für alle Mal das Opfer gewesen, dann dürfen wir das aufgeben. Es gibt sehr viel Forschung dazu und ich sage, Menschen, die jemand anders ermorden, haben sich in der Vergangenheit als Opfer gefühlt. Und deswegen ist es eine wichtige Frage. Ist eine wichtige Frage. Wenn Christus mein Erlöser ist, wie tief geht tatsächlich Erlösung in mir? Fühle ich mich noch als Opfer meines Lebens? Weil dann ist das Thema Frieden tatsächlich sehr, sehr schwer zu halten. Ja. Und wir sehen, dass natürlich auch im Alten Testament und Neuen Testament diese innere Frieden, also wie rede ich mit mir? Ich weiß nicht, wie ihr so mit euch schwätzt, aber manchmal, da rutscht mir echt was raus gegenüber mir selber. Bist du ein Blödmann? Echt, hey, könntest du mich schon wieder aufregen, oder? Und es gibt noch härtere Kraftausdrücke. Aber versteht ihr, unsere innere Dialoge sprechen ja manchmal Bände. Ja, da fliegt dir deine schönste Vase hinunter, so Ladies and Gentlemen. Oder beim Kielwein, neues Auto rausgelassen und ich nehme dann den Schrubber da an der Tanke und jetzt hängt da ein blöder Draht raus. Und das Auto war keine zwei Tage alt und der Kielwein macht sich einen riesen Kratzer da oben. Und Männer, wie geht's einem da? Genau. Spürt ihr, wie ich denke? Also, und dann ist ja eine interessante Frage, wie viel Gnade hat der Kielwein mit dem Kielwein? Wie viel Vergebungsbereitschaft? Ja, Susanne, du lachst mich jetzt aus, gell? Aber warte noch, bis heute Mittag die Spülmaschine überläuft oder sowas. Ja? Das sind ja die Themen, wo wir dann auch feststellen, boah, es ist nicht so einfach. Das ist richtig Geschäft, bei mir selber anzufangen und zu sagen, Kielwein, vergib dir selber. So wie Christus euch vergeben hat, vergebt einander. Und das heißt, dieser innere Friede bedeutet zutiefst auch, wenn ich Frieden mit mir selber, und es ist auch tatsächlich, wenn Gott mein Friede ist, darf ich das auch empfangen. Und das Empfangen, das muss ich halt auch machen. Das ist nicht nur Gerede, sondern tatsächlich auch eine Übung zu sagen, ich gebe mir Frieden. Ich gebe mir Frieden. Und natürlich, und jetzt müssen wir auch dazu sagen, wenn du da reinhörst, wenn du Frieden hast, entsteht auch Wohlstand und Gedeihen. Und deswegen ist es durchaus auch ökonomisch sinnvoll, Frieden zu haben. Das ist jetzt wirklich auch wieder eine politische Aussage. Weil wenn du keinen Frieden hast in deiner Ehe, ich sage mal, eine Scheidung ist richtig teuer, oder? Spätestens derjenige von euch, das durchleben musste, das ist für alle teuer, für alle teuer. Und das bedeutet, Frieden ist zutiefst auch ökonomisch sinnvoll für eine ganze Gesellschaft. Und damit macht es auch Sinn, sich gegenseitig Frieden zu wünschen und herbeizuführen. Und mir ist es persönlich wichtig, wenn jetzt der Paulus sagt, haltet Frieden auch in einer Gemeindearbeit, in 1. Korintherbrief, wo die Differenzen enorm groß waren. Ich weiß nicht, ob ihr die Bibeltexte auch so lest, wie sie dastehen. Wenn da drin steht, die einen haben das Abendmahl miteinander gehalten, das war ein Liebesmahl. Und die Leute, und das weiß man, die Sklavenarbeiter, die Armen, die haben es nicht geschafft rechtzeitig. Das heißt, die einen haben schon alles wegfespert gehabt und den anderen reicht es nicht mehr. Und ihr müsst euch vorstellen, mitten in der Gemeinde, echt, hey, da kannst du dich schon wieder aufregen. Aber das heißt, trotz Christentum oben drüber geschrieben, wenn du wirklich runtergehst, ist es manchmal purer Egoismus. Entschuldigung. Und dann zu verstehen, Leute, das kann es doch nicht sein. Und da könnt ihr euch vorstellen, dann Paulus, der dreht da echt am Rad und sagt, Leute, ich war 3 Jahre lang bei euch, was ist denn überhaupt bei euch angekommen? Das kann es doch nicht sein, das kann es doch nicht sein. Der eine, der hat unendlich viel, der hat sich die Schnitzel schon und die Pommes und alles rausgeholt und für den anderen reicht es nicht mal mehr ein Salat. Und dann hängen wir vorne dran, das Klingelschild, wir sind erlöst. Und das ist schon eine wichtige Herausforderung, auch zu sagen, diese Arbeit zu tun. Und deswegen ist für mich noch, da möchte ich auch das doch zusammenfassend sagen, was heißt es, Frieden zu stiften? Das Erste, was wir wirklich brauchen, ist Empathie. Jetzt Empathie ist ein moderner Begriff. Aber das ist nichts anderes, als zu sagen, ich verlasse mal meinen verdammten Standpunkt und überlege mir, Mensch, wie ist denn das denn heute Morgen da vorne gegangen? Weil der musste wahrscheinlich früher aufstehen und hat schon geübt und was weiß ich was. Also ich bin fähig, meinen Standpunkt mal zu verlassen und zu dem anderen zu gehen. Empathie, Mitgefühl zu zeigen. Und wir merken, im Moment ist das vogue, zu sagen, wir brauchen doch kein Mitgefühl mehr, oder? Das hat uns viel zu viel gekostet und sonst was. Und es ist vogue zu sagen, mir reicht's vorne durch, was mit dir ist, ist mir gaga. Und dieses Verständnis tatsächlich, wir haben nicht den Wesenszug Christi verstanden und in uns aufgenommen, wenn wir keine Empathie haben. Oder andersrum gesagt, sind wir bei 1. Korinther 13. Wir können in Zungen reden von morgens bis abends. Wenn wir aber keine Liebe haben, ist es eine klingende Scheiß, also ist es eine klingende Schelle, ist es einfach ein Getöse, ein lautes Rummachen. Weil ohne Liebe ist es alles nichts. Ja? Und Empathie ist nicht einfach. Ich habe so viel mit Führungskräften zu tun. Sagen, reden Sie denn überhaupt noch mit Ihren Leuten? Ich habe doch keine Zeit dafür. Dann sage ich, super, echt. Dann hast du nachher viel Zeit, nach Ersatz zu gucken. Der Krankenstand geht nach oben und was weiß ich was. Ihr merkt, es beginnt ja sehr früh, ganz praktisch. Inwiefern setze ich mich mit dem anderen einfach mal auseinander? Und wie geht's dem? Ich muss geschwind, kleine Geschichte ist okay. Ich war neulich in einem Seminar und dann sitzen ja manchmal Leute so drin. Und der Kielwein, ihr habt mich jetzt heute Morgen ja schon ein bisschen erlebt, der macht da vorne den Indianertanz und denkt, sage mal, jetzt hockt er da so drin. Und es regt mich dann schon auf. Ja, da gibt es da Puls oder du machst da einen auf Lehrer und versuchst die Leute zu ermutigen. Jetzt hockt da einer so verbohrt drin. Dann bin ich auf den Mann zugegangen, habe gesagt, darf ich mal kurz mit Ihnen reden? Wie geht's Ihnen denn? Da sagt der Kielwein, ich habe daheim eine schwer depressive Frau. Wir haben ein schwerstbehindertes Kind und unser zweites Kind hat ADHS. Ich komme zur Arbeit, um mich zu erholen. So, und jetzt bist du da mit einem Rechthaberei. Ich habe ja recht, oder? Mein erster Eindruck ist richtig. Und Respekt kommt ja vom Lateinischen, bedeutet einfach nochmal gucken. Nochmal gucken. Warum ist das so blöd drauf? Nochmal gucken. Und ihr merkt, dieses Anhalten, ich gebe eigentlich gerade Gas, zum anderen zu gehen, wie geht's dir denn? Einfach mal nachzuhören, zu verstehen, das ist nicht einfach. Schaffen wir das? Frieden stiften ist an der Stelle sehr konkret und auch ganz konkrete Arbeit. Das zweite ist das Thema konstruktive Kommunikation oder Kommunikation. Da gibt es sehr moderne Forschung zum Thema nicht bewertende Kommunikation. Gewaltfreie Kommunikation. Ja. Und du merkst, das ist ja gar nicht so einfach, weil in mir schaltet sofort der Bewerter an. Der ist kleiner wie ich, der ist größer wie ich. Ich freue mich immer so, wenn ich mit Menschen rede, wie der Efi. Ja. Und ich setze mich dann ab und zu ganz bewusst hin und sage, ich möchte nicht von oben auf Leute runter gucken. Versteht ihr? Aber das ist doch eine Haltung. Das ist doch eine Haltung, weil ich bin halt dummerweise 1,93 groß gewachsen. Aber jetzt kann ich das als Größe verstehen. Oder ich bin halt lang gewachsen. Ja? Versteht ihr die Logik? Und es ist ja der Gedanke von Demut. Sich demütig zu machen. Und zu sagen, ich kann es auch mit den Niedrigen. Ich kann es auch mit den Geringen. Ich kann es auch mit denjenigen, mit denen sonst keiner es tun könnte. Und ich kann auch jemand gegenüber sitzen, der ein Vielfaches von mir verdient und sage, wie geht's Ihnen denn als Mensch, unabhängig vom Geld? Lassen Sie uns mal reden. Und ihr versteht, wir brauchen als Menschen den Zugang zueinander. Und es ist wirklich Friedensarbeit. Frank, wie geht's dir denn? Diese Frage auch wirklich zu stellen und den anderen zu meinen. Und das heißt auch zu verstehen, das, was uns verbindet, ist größer als das, was uns trennt. Ich muss euch ehrlich sagen, das, was uns anders macht, das fällt uns doch zuerst auf, oder? Sie ist blond, ich bin nicht blond. Ja, es gab ja einen, der hat gemeint, blond und blauäugig ist richtig. Aber wenn der Paulus sagt, da ist weder Mann noch Frau noch Jude noch Grieche, Versteht ihr? Dann sagt er ja nicht, wir heben das damit auf. Dann sagt er eigentlich, darum geht's doch gar nicht. Darum geht's doch nicht. Das ist nicht das Wesentliche. Es geht darum, dass wir Menschen sind in der menschlichen Begegnung. Versteht ihr? Und deswegen, wenn wir das mal verstanden haben, dann können wir auch Menschen anders begegnen. Und dass wir atmen heute Morgen die gleiche Luft. Das heißt, das, was uns verbindet, ist viel größer als das, was uns trennt. Das geht uns aber mitunter abhanden. Das müssen wir einfach, ich habe das zu oft bei mir selber erlebt. Und wenn ich hier vorne hinstehe, dann ist mir das sehr bewusst, dass ich unglaublich daran arbeiten muss. Also ihr habt niemand hier vor euch stehen, der sagt, ich habe das alles in der Kiste. Nein, 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 nein. Und dann müssen wir halt auch mal nachgeben können. Geht sowas auch? Ja, mein Schäfele, dein Schäfele, meins ist schöner wie dein Schäfele, gell? Aber kann man auch mal nachlassen können, oder? Weil ihr merkt, wenn ich jemand was gebe, nehmen wir den Dinger, und ich reiße das wieder weg, was macht er? Ja, ihr merkt, der packt richtig zu. Und das heißt einfach mal loslassen. Kannst du mal loslassen? Wem gehört der ganze Mist in 50 bis 100 Jahren? Und das heißt, dieses Recht haben müssen. Dieses Recht haben müssen, ist zutiefst unsere Unerlöstheit im Sinne von Besitztum. Ich muss die Dinge haben. Und wenn wir da mal verstehen, ich kann auch mal loslassen. Loslassen, entspann doch mal ein bisschen, mach mal einen auf locker. Wir krampfen doch manchmal wie doof, oder? Ja, sagen die anderen ja auch über die Deutschen. Deswegen gehen wir gerne in südliche Länder, weil die ein bisschen entspannter sind. Und das heißt, wir haben natürlich viel Angst bekommen um unser Leben durch zwei Weltkriege und viel Notsituationen. Aber sind wir doch ehrlich, wenn ich jetzt 5 Euro weniger habe wie du, dann ist doch das nicht schlimm. Oder ich habe es auch neulich in der Erbengemeinschaft gesagt, dann hat halt der andere 5.000 Euro mehr. Ist das schlimm? Aber dann reden die Leute manchmal nicht mehr miteinander und grüßen sie nicht mehr und sind zusammen in den Kindergarten gegangen, ja. Und dieses Verständnis würde ja zutiefst bedeuten, diese Woche erst habe ich mit einem hochdepressiven Menschen gesprochen, der etwa 6 Millionen Euro von seinem Vater geerbt hat. Und er hat gesagt, Andreas, ich sitze am Trog und ich kann es nicht genießen. Es muss immer mehr werden. Da sage ich, du bist ein armer Hund. Musst du dir mal vorstellen. Du hast einfach einen Haufen geerbt und du sitzt am Trog und er sagt, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal essen gehe oder wenn ich mir was Gutes gönne. Da sage ich, schlimmer geht es doch gar nicht mehr, oder? Aber ihr merkt, das ist die Engherzigkeit und wir wissen das mittlerweile auch, wer viel hat, gibt nicht mehr, sondern das Herz wird oft eng, verkümmert und wir sind verkrümmte Menschen und die Sorge um das Haben wird größer als der Genuss und die Freude an dem, was da ist. Und das heißt, ihr merkt ja auch, jetzt wird die Bibel brutal, weil das heißt, wenn wir in der Sorge drin sind, können wir nicht Frieden haben. Und dann, Jesus ist ja da knallhart, er ist ja zynisch geradezu und sagt, du reicher Kornbauer, heute Nacht ist der ganze Mist da weg. Ja. Und was hast du dann gehabt? Und er hat aber seiner Seele vorher gesagt, jetzt will ich Ruhe und Frieden haben. Ich habe mir nämlich viele Scheunen gebaut. Und ihr merkt, diese Arbeit, der Friedensarbeit an mir selber, und ihr habt einen Menschen vor sich stehen, der Freiberufler ist und der weiß, was es bedeutet, in der Zukunft selber nach sich gucken zu müssen. Und dann ist das richtig Arbeit, ist richtig Geschäft, auch zu sagen, ich möchte Frieden haben. Kommen wir noch zu den letzten Gedanken. Also das heißt, die Förderung von Vielfalt. Wisst ihr, manchmal sitze ich Leute gegenüber und da denke ich, boah, hat der eine andere Meinung. Früher habe ich mich da tierisch drüber aufgeregt, heute sage ich, wie schön ist denn das? Der denkt ja völlig anders, der tickt ja total anders wie ich. Wie kann das sein? Aber im ersten Moment regt es mich tierisch auf, oder? Aber dann frage ich manchmal umgekehrt, wenn alles so wären wie der Kielwein, wäre es denn dann gut? Ja. Und dann stellen wir auf einmal fest, der Rangstreit der Jünger, ja, die untereinander, ja, diese heiligen, frommen Menschen da, was gab's da Theaterles? Und dann ist es schon eine wichtige Frage, Vielfalt, Unterschiede zu akzeptieren, ist auch eine Bereicherung. Wir haben tatsächlich in uns drin manchmal dieses Schwarz-Weiß-Denken, oder? Und es jetzt aber auch zu verstehen, nein, es gibt ganz viele Schattierungen. Ich bin angetreten, und das müsste ich auch als Bekenntnis sagen, zu sagen, es gab Erlöste und es gab Unerlöste. So habe ich das auch gepredigt. Da hinten sitzt einer, der könnte das noch sagen. Es gibt die Dazugehörer, die Kinder des Lichts, und dann gibt es die Leute der Finsternis. Ja, super, echt. Da ist die Welt noch ganz einfach. Flachmann, gell? Aber dann liest du an Paulus, der sagt, das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das, was ich eigentlich hasse. Das heißt, manchmal haben wir doch ganz viel Dunkelheit in uns drin. Manchmal Dinge, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein, dass ich so einen Spruch jetzt noch raushau. Aber das ist das, was die Bibel uns lehrt, zu sagen, Leute, wir müssen lernen, ein Leben lang gibt es Vergebung, ein Leben lang gibt es Gnaden, ein Leben lang brauchen wir das in unserem Leben. Und deswegen der letzte Gedanke, ein, glaube ich, friedensstiftender Mensch braucht es auch, dass er sich ab und zu mal anhält und nochmal drauf guckt. Wie bin ich denn drauf? Wie bin ich unterwegs? Wenn du heute Morgen in dich reinhörst, wie viel Frieden ist in mir? Wie stark bist du im Einklang mit dir selber? Das hört sich fast schon esoterisch an, gell? Wie bist du mit dir selber drauf? Kannst du dir in die Augen gucken? Ist da Frieden? Auch über den, wenn du die Landschaft deines Lebens nochmal rückschauend betrachtest, vielleicht gibt es da auch Dinge, wo du sagst, oh, puh, da hätte ich vielleicht anders abbiegen können. Aber ich habe Frieden geschlossen. Ich habe Frieden geschlossen mit dem, was ist, und dem, was auch nicht war oder nicht ist. Versteht ihr? Und indem, dass wir dann bei uns sind und angekommen sind, in einem friedenstiftenden Bewusstsein, können wir auch Frieden stiften für andere Leute. Ist das für euch nachvollziehbar? Also wirklich auch zu sagen, ich habe Frieden in meiner Seele und ich will damit auch Shalom stiften für die anderen Leute. Ich möchte schließen und noch beten, weil ich glaube, wir haben, Jesus sagte so lapidar, in der Welt habt ihr Angst. Und wenn ich nicht dran arbeite, ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn das Fass aufmachst von Angst, dann, das hört ja gar nicht mehr auf, gell? Dann kannst du dir Sorgen machen und Ängste und Panikattacken und was weiß ich was alles. Nein, angesichts unserer Feinde bereitet der Herr einen Tisch. Und das heißt, du stehst morgens auf und dann guckst du in der Gegend rum und dann sagst, boah, echt, der Goliath ist schon da. Und dann die Michael, die mich neulich erst ausgelacht hat, ist auch da. Und der Absalom, der mir an die Kiste will, ist auch schon da. Also nochmal, der David hat ja richtig Harakiri in der eigenen Familie gehabt, oder? Und angesichts all dieser Feinde sagt Gott, jetzt festrufen wir zuerst mal zusammen. Lass uns zusammen ein Festmahl haben, versteht ihr? Angesichts meiner Feinde bereitet mir der Herr einen Tisch. Und damit kann ich auch Frieden haben mit meinem Leben, mit meinem Nächsten und Übernächsten. Und als friedenstiftender, mutiger Dame und Herr unterwegs sein in dieser Gesellschaft. Amen.